Guten Tag und herzlich willkommen hier am Laberfeuer.
Ja, ich habe das Feuer schon mal angemacht. Hat viel zu lange gedauert, bis wir das Feuer wieder mal angemacht haben, oder?
Ja, na irgendwie war lange Pause. Als andere angefangen haben, Podcasts zu machen, haben wir gesagt, unser Laberfeuer-Podcast geht nur, wenn man sich real sieht.
Das ist eigentlich spannend, oder? Das ist die analoge Beingrätsche in digitales Format.
Na, wir haben es probiert.
Ja.
Aber irgendwie war ein Knacken drauf. Und zwar nicht das Laberfeuer.
Ja, es war irgendwie so steril. Es wirkte so, wie es sitzen halt drei Leute an ganz unterschiedlichen Orten. Und das ist nicht der Flair von einem Lagerfeuer, wo du miteinander sitzt, miteinander quatschst, einfach losredest.
Wir haben jetzt gerade schon, ich habe gefragt, den Simon im Vortest, wir testen ja manchmal ein bisschen vor, weil wir haben neue Technik, Lieblingsapokalypse, bis wir rausgefunden haben, dass ich vielleicht nicht nach einer Lieblingsapokalypse fragen sollte, weil niemand Lust auf Apokalypse hat. Welche Apokalypse fällt dir als erstes ein? Aus dem letzten Gespräch gerade?
Ja, Waterworld. Also mir ist das so ein Film eingefallen, eine Dystopie, also eine nicht eine schöne Zukunftssicht, sondern so eine negative Zukunftssicht, eine Dystopie mit Kevin Costner. Ich glaube, aus den 90er Jahren stammt da ein Film. Und da sind die Polkappen geschmolzen und alles ist überschwemmt. Den habe ich total genossen, den
Bis
Film.
Bis auf, was ist das gelobte Land?
Dryland.
Und die Menschen hatten Fischhäuter.
Nee, nicht die Menschen, nur die Mutanten.
Ach so.
Der Kevin Costner, der hat Kiemen hinter den Ohren und kann mit Fischhäuten schwimmen, aber ja.
Das habe ich schon wieder vergessen. Wir stellen unseren Gast vor. Wir haben jemanden zu Gast. Es geht heute nicht um Dystopien oder Utopien oder vielleicht doch. Vielleicht hat dein Beruf ja was mit einer Utopie zu tun. Nee, vielleicht auch nicht. Das Schöne ist am Laberfeuer, jetzt sieht man sich. Wenn man so digital wäre, wüsste ich nicht, was unsere Gästin sozusagen gerade für eine Körpersprache gezeigt hat. Anja Philipp ist heute zu Gast bei uns. Herzlich willkommen.
Danke. Wobei kann man denn eigentlich zu Gast sagen, du bist seit einem Jahr unsere Kollegin?
Seit fast anderthalb.
Seit
Januar 2020
bin ich mit dabei. Ach, ich bin ja schon 2,5 Jahre da. Mhm. Also, da kann man ja fast gar nicht mehr sagen zu Gast, sondern das ist hier quasi ein Heimspiel.
Ja, wir haben gedacht, wir starten die Laberfeuer-Saison Seasons 2 sozusagen mit Leuten, die wir kennen. Wir zeichnen heute mit der Anja auf, morgen mit jemand anderes. Das werdet ihr dann wissen, wer die andere Person ist. Ein Accessoire, was dich auszeichnet oder etwas, wenn man sagt, ich betrete den Raum, was wäre?
Also im Frühling, Herbst und Winter trage ich gerne Schal und Tücher, das auf jeden Fall. Und andere sagen auch, dass ein gutes Erkennungszeichen bei mir auch mein Lächeln ist. Dass sie sagen, wenn sie mich sehen, habe ich schon oft auch ein Lächeln auf dem Gesicht. Und wenn es nie so ist, merkt man das auch recht schnell, dass ich meine Laune da nach außen trage.
Ist das mit dem Schal ein Hitzeding oder auch ein optisches Ding?
Optisch. Also ich habe sehr viele Schals mit vielen verschiedenen Farben und Mustern.
Krass, ich bin der pragmatische Einschal-Besitzer. Und wenn der weg ist, habe ich ein Problem.
Ich habe gar keinen Schal. Ich habe, glaube ich, so ein Halstuch, was ich noch aus Motorradfahrzeiten hatte, was ich manchmal rangemacht habe, aber selbst im Winter habe ich eigentlich nie einen Schal dran.
Ich finde die gemütlich, also auf der einen Seite und aber auch praktisch und schön.
Das ist die spannende Frage, Schal ja oder nee? Deswegen spielen wir A, B oder nee. Für alle, die das erste Mal unseren Podcast hören, wir haben ein kleines Einstiegsspiel, um einfach ein bisschen locker zu werden. Das sind so polare Dinge, die man fragen könnte. Waterworld, Dryland oder Waterland. Und dann muss der Gast sich entscheiden und sagt Dryland.
Ja.
Wiederholt es einfach, was er sich wählt. Oder sagt nee, wenn er gar nichts gut findet. Oder wenn er sagt, aus irgendeinem Grund, darauf will ich jetzt nicht antworten. Oder wenn es uns zu lange dauert, sagen wir auch nee. Und bei zwei Nees, glaube ich, ist es vorbei, oder?
Ja. Hab's vergessen. Ja, richtig. Wir hatten mal zwei Nees. Und hatten immer Angst, dass das zu schnell vorbei ist, aber wir hatten auch derwegen schon einige Durchlauf, wo dann plötzlich deine Liste zu Ende war.
Genau, und wir haben einfach auch schon viele Podcasts aufgezeichnet, die könnt ihr euch anhören, wenn ihr wollt. Sind an die 200 Stück, wenn ihr nur 3 findet oder 4 im Podcast.
Habt ihr nicht richtig gesucht.
Dann schickt bitte einfach viel Geld in einem Umschlag an uns. Dann schicken wir euch die anderen 190 Folgen. Wir spielen A, B oder Nee. Wald oder Meer?
Meer.
Gummibärchen oder Schokolade?
Schokolade.
In der Nacht quatschen oder in der Nacht Sterne schauen?
Quatschen.
Nudeln oder Reis?
Nudeln.
Hund oder Katze?
Nee.
Oper oder Theater?
Theater.
Fernweh oder Heimweh?
Fernweh.
Buch oder E-Book?
Buch.
Über den Berg oder durchs Tal?
Über den Berg.
Biene oder Wespe?
Nee.
Stopp, das war das zweite Mal nee. Und ich habe gedacht, die letzte Kategorie heißt Biene oder Maya, aber nee, war es leider nicht.
Nee, war es nicht. Ja, schade. Gut, dann ist die vorbereitete Liste.
Darf ich kurz fragen, warum du bei Biene oder Wespe nee sagst?
Also beides nee so gut. Also wenn man, nee. Wenn man gestochen wird, dann natürlich ist eine Biene besser, weil die den Honig gibt.
Du assoziierst also Stechen.
Ja, aber ich habe jetzt erstmal als erstes gedacht an Stechen.
Also Bienen sind viel weicher.
Kennt ihr den Spruch? Ist das von Albert Einstein, wenn die Bienen aussterben?
Nee. Wie geht denn der Spruch?
Dann ist es vorbei.
Dann ist noch 2 Sommer
Apokalypse.
Oder 1 Sommer. Das ist auch eine Bienen aussterben ist auch durchaus eine Apokalypse. Da läufst du mit dem Staubwedel durch die Kirschbäume und tust versuchen, die Bäume zu bestäuben. Man ahnt es nicht, dass die Biene durchaus eine existenziell wichtige Person ist.
Da gibt es ja von Maya Lunde, glaube ich, die Geschichte der Bienen geschrieben hat, beziehungsweise auch die Geschichte des Wassers.
Es gibt ein paar fragile Dinge, die, also eigentlich Apokalypse ist eigentlich tatsächlich ein gutes, wie nennt man das? Weiß ich nicht. Was passen würde, was man immer die Gäste fragen kann. Da gibt es auch Millionen Dinge, die passieren können. Wir leben auf einer fragilen Welt, die ein Wunder ist, im wahrsten Sinne des Wortes, wie unser Körper. Und da gibt es einfach verschiedene Menschen. Alle kommen aus einem Mensch heraus und dann entwickeln sie sich ganz unterschiedlich. Und wenn man nur einzelne Parameter von den Menschen weiß oder den Dingen, kommt man vielleicht nicht gleich drauf. Das war meine fantastische, unvorbereitete Überleitung zu Wer bin ich? Wir spielen eine Runde Wer bin ich? Möchtest du anfangen, Anja?
Nee, wir hatten vor uns ausgemacht, ich bin in der Mitte.
Ach so. Wer fängt von uns an?
Nee, du kannst anfangen.
Dann fange ich an.
Noah.
Ich bin ein Engländer. Ich bin vom Beruf her Arzt. Ich war auch als Soldat im Krieg.
Ach hier, das Watson.
Ach so, super. Ich hab's gedacht, ich mach's nicht so einfach.
Von Sherlock Holmes?
Ja.
Okay.
Ach, Dr. Watson.
Ja, Dr. Watson.
Mir nicht so einfach.
Ich hab gedacht, ich mach's, das ist ein bisschen schwerer, aber ich wollte zuerst Sherlock Holmes nehmen und dann habe ich mich bewusst für Watson entschieden, aber dass du schon nach 3, naja, ist in Ordnung.
Es soll ich nicht raten.
Doch,
das ist immer die Schwierigkeit. Darf man richtig mitmachen oder soll man mit angezogener Handbremse fahren?
Das ist spannend. Also es wäre Dr. Watson gewesen, ja.
War im Afghanistan-Feldzug.
Ja.
1800 war zerquetschte.
Ist aber nur eine hypothetische Figur. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, Sherlock Holmes oder Watson hat wirklich gelebt. Ist eine Erfindung von Arthur Conan Doyle.
Der den getötet hat und dann noch weitergeschrieben hat. Also er muss dann wiederkommen mit dem Wasserfall.
Er hat den eigentlich...
Reichenbach-Wasserfall.
Reichenbach-Fall, genau. Moriarty. Aber sehr schön. Liebe Anja, wen hast du uns heute mitgebracht?
Ich bin eine Frau. Ich komme aus den USA. Habe in Kalifornien gelebt, bin in den 80er Jahren schon gestorben. Psychotherapeutin, sagt auch die Mutter der Familientherapie und sehr emotional am Arbeiten.
Ich weiß es nicht, darfst du nicht sagen. Grad mal weiter, Simon.
Ich glaube, mir fällt der Name nicht ein.
Die hat mit Paul Watzlawick zusammengearbeitet, oder? Sag mal noch ein paar Dinge von dir.
Also sie hat sich sehr spezialisiert auch auf die Familienrekonstruktion und die Familienskulpturen. Und ihr Vorname ist auch der Name eines Bundesstaats in den USA. Wäre?
Virginia Sartre. Nee, Sartre ist...
Sartre ist jemand anders, Virginia Satir.
Ach, Satir, siehst du, das ist... Ich habe keine Eselsbrücke, mir fällt der Name bei dir immer nicht ein, deswegen habe ich auch jetzt nicht reingebrüllt. Die hat auch diese Verhalten, diese Persönlichkeitstypen.
Genau.
Genau. Mhm.
Welcher?
Das sind nochmal andere, aber die ich jetzt nie komplett alle auswendig weiß. Da müsste ich nochmal nachgucken.
Ich will es nicht verraten.
Ist das in wieder ein 4-Persönlichkeitstypen-Modell. Ja. Hm. Irgendwie müssen Persönlichkeitstypen-Modelle immer...
Vier oder fünf, dachte ich.
Ich hätte gesagt, 5.
Nein, wir wollen nicht. Wir wollen jetzt nichts Falsches erzählen.
Simon, kannst du im Zweifelsfall googeln. Das ist immer die... Das ist Persönlichkeitstypen oder Raster, der Simon guckt schon nach, sind ja immer auch wie eine Brille eher. Das heißt ja nicht zwangsläufig, dass man das dann alle so sind, sondern dass man da einfach vielleicht ein bisschen die Welt anders sieht.
Ja, aber das ist ja wie jedes Modell. Ein Modell hilft immer, eigentlich unfassbare Welt in einen Rahmen zu packen, wo man es anschauen kann. Aber ein Modell ist nie Weltwiedergabe.
Obwohl, sie ist ja Systemikerin gewesen. Und das zeigt ja schon mal erstmal, dass sie den Menschen ja sowieso im Blick hat. Die wird sich auch nicht hinstellen und sagen, du musst anders werden, sondern die guckt erstmal, wer bist du eigentlich? Und was ist das System, in dem du lebst? Mhm. Dieser klassische Spruch, wo der Vater mit dem Kind zu einer Therapeutin geht und sagt, hier, mein Kind, können Sie sich mal drum kümmern? Und die sagt, nee, kommen Sie nächste Woche wieder, wer lebt bei ihm alles im Haus?
Und die bringen Mutter, alle mit.
Vater, Oma, Kakadu. Und da sagt er, dann sehen wir uns nächste Woche mit Mutter, Vater, Oma, Kakadu.
Und sie ist auch die Erste, die einfach nicht nur so jemand mit einer Schizophrenie alleine behandelt hat, mit einem Symptom, sondern da wirklich auch die ganze Familie mitgenommen hat. Genau. Wen hast du?
Ich habe auch jemanden. Ich bin schon tot. Ich habe auch mal in Berlin gelebt. Ich bin Mann, habe ich das schon gesagt? Mhm. Ich bin Doktor. Ich habe ins Kleinste geblickt und Großes bewirkt.
Irgendein Physiker bestimmt?
Bestimmt nicht.
Nee.
Es könnte sein, aber...
Ein Biologe?
Ja, Mediziner, Biologe. Ich habe...
Humboldt?
Nee.
Albert Schweitzer?
Nee, der ist... Nee. Berlin ist meine Wirkstätte... dort war ich an der Charité. Wenn man jetzt einen Streamingdienst hätte, könnte man mal gucken. Charité, da komme ich drin vor.
Ich weiß es nie.
Manchmal fühle ich mich so dumm, wenn der Falk hier Personen mitbringt und dann sagt er den Namen, dann denke ich, ach, kenne ich überhaupt nicht.
Robert Koch.
Ach, ja.
Hat ins Kleinste geblickt und Großes bewirkt. Der hat diese Krankheitsdinger hier
entdeckt.
So Bakterien.
Die kleinen Tierchen.
Bakterien. Oder Viren? Nee, Bakterien. Viren sind noch klein, die hat er nicht entdeckt, aber die Bakterien.
Ich möchte mich bei allen Medizinern entschuldigen, dass ich mit der Anja zusammen nicht drauf gekommen bin.
Ich wäre vielleicht auch nicht drauf gekommen, aber ich fand jetzt den Vornamen vom Herrn Drosten fiel mir nicht ein. Das fand ich zu plakativ. Aber das ist so, es gibt immer so Menschen in der Epoche, die sind ganz berühmt und sehr, sehr einprägsam. Also die sind in der Presse oder sind halt bekannt und alle Welt redet von denen. Und 100 Jahre später, finde ich, ist noch die Frage, redet man dann immer noch von den Leuten? Dann haben sie vielleicht tatsächlich was für die Langzeit bewirkt. Und Robert Koch hat es tatsächlich getan, mit dem, dass er gesagt hat, Leute, Händchen waschen hilft. Hm. Und so. Und war, glaube ich, an der Charité. Ich habe die Serie nicht wirklich gesehen.
Also ganz spannend finde ich die Leute, die zu Lebzeiten eigentlich nicht groß berühmt waren und dann 100 Jahre später plötzlich berühmt werden.
Wer fällt dir da ein?
Bei wem war denn das hier? Manche Musiker sind so oder gerade auch manche Künstler, die in ihrem Dasein eigentlich keine große Relevanz hatten, besonders die ihrer Zeit voraus war. Oftmals bei den Epochenwechseln erinnere ich mich, dass da einige dabei waren, wo man sagt, so riesig sind die in ihrer Zeit nie angekommen und dann hat man dann später gemerkt, eigentlich haben die für einen Umbruch gesorgt. Aber ich würde jetzt gerade niemanden namentlich benennen, weil da kann ich mich nur in den Nesseln setzen.
So. Naja, in der Chemie, so Leute, die irgendwelche, da gibt es einen Raketenphysiker, der schon lange, oder du weißt nicht, der hat lange vor dem, die überhaupt auf dem Mond waren, hat er schon berechnet, wie man zum Mond fliegen kann oder sowas. Hm. So ein Russe oder so, also Leute, die dann auch namentlich rausradiert werden und dann heißt Edison, hat die Glühbirne erfunden, obwohl er sie gar nicht erfunden hat, sondern ganz andere Leute oder sowas. Das ist tatsächlich spannend. Ist aber tragische Personen finde ich eigentlich die quasi richtig ins Klo gegriffen haben mit ihrer Erfindung oder so Sachen. Der Typ, der das FCKW erfunden hat, was das Ozon kaputt macht, ist derselbe Typ, der quasi das Blei fürs Benzin rausgefunden hat, wenn man Blei in Benzin tut, dann stottert der Motor nicht mehr, und er hat quasi zwei nicht so gute Dinge für die Umwelt rausgefunden, obwohl das
obwohl der Forschergeist, den er hatte, ja in dem Sinne trotzdem.
Ja, und die Erfindung war halt auch sehr, also dass der Motor nicht mehr so stockert oder bubt oder so, ich weiß gar nicht, wie die es heute machen. Ob der ein Zwerg drin ist, der da irgendwas drückt, dass es nicht das macht. Auf jeden Fall. Und dann hat mit dem Bleibenzin war es weg. Und der Kühlschrank ist ja auch jetzt keine schlechte Erfindung.
Definitiv
nicht. 60 kW ist halt blöd gelogen. Menschen haben Visionen und Wege, die sie gehen. Und dann redet man über sie oder redet man nicht über sie. Über dich redet man im Kirchenbezirk seit dem 1.1.2020 immer wieder mal, weil du Teil unseres Teams geworden bist. Sozialdiakonische Jugendarbeit ist dein Arbeitsgebiet.
Genau.
Wann war das erste Mal in deinem Leben, dass du bewusst Sozialpädagogin wahrgenommen hast? Könntest du das rekonstruieren, dass du sagst, irgendwie da ist es mir bewusst geworden, dass es sowas wie einen Beruf gibt, der mit Menschen zu tun hat, die nicht unbedingt medizinisch sind? Also die helfen ja auch, sondern andere Helferberufe.
Also ich kann es jetzt nicht sagen, wann es mir genau bewusst geworden ist, aber ich habe mich definitiv dazu entschlossen, nachdem ich meinen Freiwilligendienst gemacht habe in den USA, in New Mexico. Da habe ich in einem Kinderheim gearbeitet und da habe ich mich entschlossen, das zu machen.
Cool, wie kommt man denn nach New Mexico?
Also was über eine christliche Freiwilligendienstorganisation.
Wenn das Wasser weg ist über die Beringstraße. Na Quatsch, nein, ich meine, du bist auf die Welt gekommen, hast gelebt, bist in der Region um Dips vermutlich
aufgewachsen. Genau, ich bin in Dippoldiswalde aufgewachsen und ja, meine Familie kommt von dort. Bin dort zur Schule gegangen, habe dort meine Jugendzeit verbracht. Genau.
Und was macht man in der Jugendzeit in Dippoldiswalde vor wenigen Jahren?
Vor wenigen Jahren.
Wo du Jugend warst.
Also man hat vielleicht ein paar AGs an der Schule, wo ich mitgemacht habe, in der Theater-AG und mal in so einer Foto-AG, wo wir Fotos noch im Dunkellabor entwickelt haben.
So analog, richtig, mit Film.
Genau. Das habe ich gemacht und dann aber natürlich auch ein bisschen Musikschule und in der Jugendzeit natürlich meine Jugendgruppen und Jugendgemeinde.
Du spielst welches Instrument?
Ich hatte Klavierunterricht und dann habe ich mir noch Gitarre beigebracht. Okay.
Und dann Jugendgruppen und dann irgendwann eines Tages bist du aufgestanden und hast gesagt, kleine Information, aus irgendeinem Grund habe ich ein Flugticket und fliege jetzt nach New Mexico. Oder wie kam es dazu?
Wie kam es dazu? Na, nach dem Abi, ich wollte jetzt nie gleich starten und wollte einfach nochmal gucken, was sich ergibt. Und ja, dann habe ich von jemand anders gehört, der gute Erfahrungen mit dieser Organisation gemacht hat. Und dann war es sogar so, dass man sich bei dieser Organisation die Länder ankreuzen konnte, für die man Interesse hatte. Und da habe ich gedacht, ach gut, wäre ein englischsprachiges Land, das hatte ich ja Kanada und USA angekreuzt. Genau.
Okay, noch andere Länder?
Ich glaube,
Indien wäre auch noch ein englischsprachiges Land?
Nee.
Amtssprache Englisch?
Nee.
Ich weiß gar nicht, wie es in Südafrika ist, ob das auch alle... Australien noch. Wäre Australien was gewesen?
Nee. Ich glaube, das hat die Organisation nicht bedient, das Land. Die hatten ihre Partner nur.
Okay, und dann bist du hingeflogen und dort ist... Und
genau. Das ist einfach eine Organisation gewesen, wo man in einer Wohngemeinschaft dann gelebt hat und in der Woche über dann halt habe ich in so einem Kinderheim auch für Straßenkinder dann mitgearbeitet. Wir haben Projekte gemacht, die konnten zum Teil nicht in die Schule gehen, haben da halt so eine Freizeitgestaltung auch gemacht und ein bisschen Hausaufgabenbetreuung oder halt Schulbetreuung. Genau.
Okay. Wie ist die Besiedlung von New Mexico?
Na, ich habe in Albuquerque gelebt und das ist ja eine relativ große Stadt.
Das ist die Stadt, wo man, wenn man den Namen geschrieben sieht, dreimal überlegen muss, wie er gesprochen
wird. Genau, das war auch am Flughafen so, dass die Flughafenangestellte sagt, ach, sie wollen nach Albuquerque? Ich sage, nee, nach Albuquerque.
Vor Ort mal für alle, die jetzt Geografie mit dem selbstgebastelten Atlas in den letzten Jahren, im letzten Jahr verbringen mussten. USA ist klar, also ich hoffe, das ist einigermaßen klar, das werden wir jetzt nicht sagen. Und dann die USA.
New Mexico.
Es ist an der
Grenze zu Mexiko, aber Albuquerque ist relativ im Norden.
West Coast oder East Coast?
Na, gar keine Coast.
Middle State.
Also dann neben ist noch Arizona und andere Seite ist Texas. Und okay, unten drunter ist Mexiko.
Rechts ist Texas, dann kommt New Mexico, dann kommt Arizona, dann kommt schon bestimmt Kalifornien oder sowas oder das Meer.
Glaube, genau.
Ja. Und vielleicht, wir wissen es nicht.
Also Kalifornien kommt noch zwischen Meer und Arizona.
Ja, auf jeden Fall. Aktuell noch.
Noch, ja.
Und
Mal sehen, wann Waterworld kommt, dann ist, hat New Mexico plötzlich Wasseranbindung.
Möchte darüber nicht reden dürfen. Republikanischer Staat oder demokratischer Staat? Wie wird's denn, hat man das wahrgenommen? Oder?
Ja, das hat man sehr wahrgenommen. Also die waren, also ich bin immer, ich war gerade dort, als es um den Irakkrieg ging mit Bush. Und das, ja, die, ich war auch mit meiner Gemeinde dort auf der Friedensdemonstration und wir haben gefastet gegen den Krieg. Also es war eine sehr politische Gemeinde.
Okay, aber dann eher demokratisch, oder? Und wie stellt man sich das vor? Also wenn ich das höre, das war ja sozusagen Anfang der Nullerjahre, vermute ich jetzt einfach mal.
2002, 2003.
Und wenn ich da an die USA denke, 2002, 2003, dann habe ich natürlich ein ganz klares Bild, weil ich informiert bin, wie in Amerika sozusagen Jugendkultur ist mit klassischen Filmen gebildet. und Serien. Nee, wie ist das so? Also wenn man von Deutschland da hinkommt oder wenn du sagst Hausaufgabenhilfe und für die Kinder, die da keine Angebote hatten oder sowas, das stelle ich mir alles ein bisschen so deutsch halt vor, ne? Weil ich ja noch nicht da war. Aber wie waren die Kids so drauf? Oder wie kann das schwer beschreiben, so die Frage, aber ist es anders
gewesen? Also für mich würde es interessieren, siehst du einen Unterschied zwischen deutschen und amerikanischen Jugendlichen? Und woran würdest du das festmachen?
Also es kommt natürlich, nee, es kommt immer darauf an, in welchen Lebenswelten die leben. Ob die jetzt halt von na, auf der Straße gelebt haben oder halt in einem behüteten Elternhaus aufgewachsen sind. Und da gibt es schon einfach mal nicht nur Unterschiede zwischen den Kulturen, sondern einfach schon mal zwischen den Lebenswelten. Die Musik hat damals auch eine große Rolle gespielt, dieses Rap und Hip-Hop, also und auch die, also viele einfach mit diesen Hispanic-Wurzeln. Das war anders, aber Jugendliche, die aus einem behüteteren Elternhaus kommen, da hat das nie so die Rolle gespielt. Da war Football ganz groß und das Cheerleading. Aber ich war da so ein bisschen raus, auch aus dem Highschool-Kontext. Ich habe in einer WG gelebt und diese WG, die wir haben damals schon, wurde Wert drauf gelegt, dass wir kein Fleisch kaufen, dass wir ganz wenig Budget nur haben. Simple Living war denen ihre. Dass wir keine Waschmaschine hatten, sondern in den Waschsalon gefahren sind, die Wäsche getrocknet haben. Also die haben damals schon ganz sehr auf Nachhaltigkeit geguckt und halt die Friedensbewegung, also des Pazifismus.
Was hast du da so gegessen oder was habt ihr da so gegessen?
Wir sind immer mit diesem Farmers Market, also ja, viel Bohnen.
Was man so isst. Terrence Silver auch mal in New Mexico bestimmt, der hat auch mal viel Bohnen gegessen.
Und natürlich. Tortillas halt, ne? Auch nicht nur Tortillas mit Paprika so gefüllt, sondern auch mit Erdnussbutter und Bananen.
Das die ganz normalen, sind es dann Maisfladen?
Aber nee, eigentlich sind es also Weizenfladen. Dort im Supermarkt gab es wahnsinnig viele Auswahl an Tortillas. Also gab es Mais, gab es Weizen, gab es alles.
Okay.
Also ich finde das sehr spannend, die USA. Ich habe, als ich in der USA war, nur mal für 2 Wochen, von daher lässt sich das nicht vergleichen, hatte ich das Gefühl, dass es bei Amerikanern bei so einer Erstbegegnung oftmals so eine ganz Herzlichkeit ist. Und im nächsten Moment, kann auch damit zusammenliegen, dass ich relativ kurz da war, hatte ich das Gefühl, nach der ersten Herzlichkeit kommt nicht mehr viel. Also es ist jetzt eine miese Unterstellung, aber manchmal hatte ich das Gefühl, das blieb so an der Oberflächlichkeit. Wie geht's dir, nachdem du ein Jahr dort warst?
Also es brauchte einfach auch Zeit und natürlich mit den Menschen, mit denen ich dort zusammengelebt habe, mit denen habe ich zum Teil auch jetzt noch Kontakt. Das ist einfach. Und das stimmt. Also diese Herzlichkeit und auch diese Komplimente, die man erstmal am Anfang bekommt, das schmeichelt einen, aber es braucht einfach eine Zeit, bis man richtig befreundet ist und bis man ankommt. Das stimmt auf jeden Fall.
Ja, der Stereotyp ist ja, am ersten Abend in der Kneipe plant man die nächsten 10 Jahre, was man alles zusammen unternimmt und wie man die Welt verändert. Und dann hat man 10 Jahre Zeit, um die Person überhaupt erstmal nah an den Kern zu kommen und kennenzulernen, um sich zu erinnern, was man mal geplant hatte. Aber das sind halt verschiedene Kulturen, glaube ich.
Also ich habe es geliebt. Mich hat die Zeit sehr geprägt. Die Wüste, das war Albuquerque, liegt mitten in der Wüste. Sehr hoch gelegen auch. Also es war einfach landschaftlich wunderschön, aber auch von der Lebenseinstellung. Es hat meinen Weg schon geprägt. Also so sehr, dass ich dann auch im Studium gesagt habe, ich will gerne nochmal ein Auslandssemester einfach machen und bin dann auch nochmal nach Südafrika gekommen im Studium.
Und da spricht man?
Englisch oder Afrikaans.
Okay, das war ja vorhin meine kurze Frage, ob die alten Kolonien alle englische Amtssprache am Sprechen. Du hast studiert, bist zurückgekommen und hast studiert Sozialpädagogik.
Sozialpädagogik.
Ich wüsste es nicht und tu so fragen. Was hast du denn studiert?
Sozialpädagogik? Ich habe Sozialpädagogik studiert in Dresden an der Evangelischen Hochschule. Ganz normal, 4 Jahre lang. Mit einem Praxissemester bei der Heilsarmee in Dresden, Wohnungslosen Notfallhilfe. Und ein Semester halt in Kapstadt, auch wieder Kinderheim, stationäre Jugendhilfe, Straßenkinder.
Wenn du an dein Studium denkst, was sind so die erste Situation, die dir ganz spontan einfällt?
Also wir hatten ein Chor und dieser Chor, der wurde uns angerechnet als, wir haben dafür Stunden gekriegt, Kultur und Kommunikation war dieser Chor und mit diesem Chor sind wir auch ins Gefängnis gegangen und haben gesungen. Also das habe ich gut in Erinnerung.
Spannend, dass du nichts von deinem normalen Studienalltag sagst als erstes. Aber das sind ja oftmals die besonderen Sachen, die uns in Erinnerung bleiben.
Na, wie ging es dir denn, wo du aus den USA wiedergekommen bist? Das wird ja wahrscheinlich viel Input gewesen sein, kulturell, menschlich, landschaftlich. Und dann da in Dresden im Talkessel mit den anderen Sozialpädagogikstudentinnen zusammenzusitzen. Kannst du dich da noch erinnern, wie das für dich war?
Also das Studium, ich sage mir auch manchmal jetzt im Nachhinein, ich hätte es mehr auch nutzen können. Also für die wirkliche Konzentration auf das, was dort gelehrt wird oder auch diese Zeit, um richtig mal was zu lesen und so. Und ich weiß nicht, ob es euch vielleicht genauso ging. Ich habe dieses Studium eigentlich eher für viele Treffen neben Jobs und dieses Ringsrum ums Studium war eher wichtig.
Ja, und also
die Gemeinschaft, die WG-Zeiten und das ist das, was man dort studiert hat. Das sage ich mir manchmal nie wieder, hat man so viel Zeit, sich auf Sachen zu konzentrieren. Das war immer ein bisschen nebensächlich. Also
ich kenne das bei mir auch, dass das Studium auch das Drumherum sehr wichtig ist und einen viel mehr prägt scheinbar. Und erst später im Berufsleben denkt man, dort hätte ich die Chance gehabt, einfach tatsächlich nochmal auch mit den Profs nochmal genauer nachzufragen und auch mal kritisch zu diskutieren.
Das ist eine Lebensweise, die für alle Phasen gilt, ne? Nur mal als kleiner Alter in der Runde Klugscheißender. Das gilt für die Schulzeit ja genauso. Also das ist ja was auch ganz viele sagen, ach, hätte ich doch gewusst, das und da habe ich ja und wenn man Kinder hat und hinterher sagt dann, ach, hätte ich doch mit meinen Kindern und vielleicht, ich weiß gar nicht, ob das so schlimm ist, wenn man einfach lebt.
Möglicherweise steckt aber darin auch ein tieferer Sinn, auch zu erkennen, dass die Menschen, die für mich zum Beispiel einen Lehrplan, meine Lehrperson, die Professoren, dass die tatsächlich einen Plan verfolgen, dass die auch etwas Gutes haben und auch eine Wertschätzung nach der Zeit mit den Leuten zu erleben. Ich glaube, das hat auch was mit einer Aufarbeitung zu tun, zu sagen, das war auch nicht alles dumm, was die gemacht haben. Ein Gedanke noch zu dem Jahr zurück und dann Studium anfangen. Ich habe von manchen Leuten gehört, die ein Jahr im Ausland waren und zurückkamen, die in diesem Jahr ja ganz krasse Persönlichkeitsentwicklungen durchgemacht haben und dann zurückkommen und dann gesagt haben, ich bin ein bisschen enttäuscht, ich komme hier zurück und hier hat sich so nichts verändert. Hattest du auch sowas?
Also ich habe mich einfach so gefreut, meinen Freundeskreis auch wiederzusehen und wieder anzukommen mit einer Riesenparty, dass es eigentlich eher nicht so war. Dass es eine gute Zeit war und ich viel mitgenommen habe, aber ich so auch dankbar und glücklich war, wieder mit meinen Freunden zusammen sein zu können, in meiner Gruppe.
Vielen Dank.
Das ist vielleicht auch so eine Typsache. Es gibt ja so Leute, die gehen ins Ausland und so nach einem halben Jahr, wenn man mit denen Kontakt hat oder sowas, dann unterbreiten sie einem die ersten Pläne des Auswanderns.
Ja, die hatte ich natürlich auch. Ich habe immer gesagt, nach dem Studium, das suche ich mir definitiv irgendwo im Ausland was. Ich war auch fast fertig mit dem Studium, hatte mir Stellenangebote für Großbritannien rausgesucht und es ist dann nicht dazu gekommen.
Warum eigentlich nicht?
Ich habe dann einfach schon gleich geheiratet, also ziemlich schnell.
Also ist
und ich habe meinen Mann kennengelernt und wir sind dann doch wieder in der Nähe gelandet.
Naja, aber das ist, wie es ist.
Warum? Also wenn du so eine Fernsehsucht hattest, welchen Reiz hast du dann an dem Bekannten in der gleichen Ecke gefunden?
Das hat dann auch wieder eine gewisse Sicherheit gegeben, zu wissen, hier sind doch da alle Freunde und der Job war auch und also es war einfach alles da und man konnte auch dort ankommen. Und ich habe es dann einfach in Urlauben ausgelebt. Das war auch okay.
Ja, vielleicht bist du ja. Das Spannende wäre ja, zu fragen, wie die Ankunftsparty war, als du hier gekommen bist. Also, was waren die Gesprächsthemen? Nee, was waren die Gesprächsthemen?
Das weiß ich jetzt nicht
mehr. Ja, aber das wäre ja, hast du den Leuten erzählt, Amerika und so weiter und so fort? Oder hat man sich wirklich gefreut, die Leute wiederzusehen oder zu sagen, ich bin wieder zu Hause? Vielleicht schlagen manchmal ja auch zwei Herzen in der Brust, dass man sagt, ich bin halt jemand, der hier lebt und ich lebe hier gerne. Mhm. Und dann stellt sich ja gar nicht die Frage, warum habe ich es nicht geschafft? Also, deswegen vielleicht vorhin so, weil ich gesagt habe, na, ist wie es ist, dieses. Ich habe es nicht geschafft. Das ist ja, im Alter sagt man ja manchmal so Punkte im Leben, wo man sagt, ich habe es nicht geschafft. Vielleicht ist es einfach, dass man sagt, ich habe mehrere Herzen in der Brust und dieses Herz ist das Herz, was da geschlagen
und
hat.
Und das ist auch noch nie vorbei. Es schlägt doch noch weiter. Und ich weiß, es wird irgendwann mal kommen.
Auswandern jetzt.
Naja, oder dass es eine Zeit lang gibt, wo ich vielleicht doch noch mal woanders arbeiten kann. Das kommt noch irgendwann mal.
Also ich nehme wahr, dass es an vielen Stellen im Leben Entscheidungen gibt. Und in dem Moment, wo ich eine Entscheidung für etwas treffe, treffe ich automatisch eine Entscheidung gegen etwas. Und ich glaube, das muss man sich vor Augen führen. Es gibt keine Entscheidung, wo man sagt, das ist jetzt alles gut, sondern irgendwo Einschränkungen gibt es immer. Und je bewusster ich mir das mache, zu sagen, ich entscheide mich dafür, obwohl das und das bedeutet, ich glaube, umso freier bin ich auch in meinem Leben zu sagen, ja, ich habe mich so entschieden. Ich bin da nicht aus Versehen reingestolpert und habe eine Chance verpasst, sondern ich habe mich für eine andere Chance entschieden.
Das ist auch ich denke mal an dieses Wanderbild. Wie oft gehst du zu einer Kreuzung zurück und sagst, ja, oder, also natürlich ist der Reiz, aber der Reiz,
das kommt drauf an. Also ich
wenn man sich verlaufen hat, natürlich, richtig. Aber die Frage ist doch, das Spannende ist doch eigentlich am Leben, dass das, was man kennt, kennt man und was man erlebt hat, hat man erlebt. Und wenn man sich aber irgendwo an der Weggabelung anders entschieden hätte, wäre der Reiz, ja, also das, was wir nicht kennen, hat natürlich den größeren Reiz, weil die größere Spielfläche da ist zu sagen, da werden Dinge, nach denen ich Sehnsucht habe und die mein Glück bedienen könnten oder was auch immer meine Verheißung ist, die kann man da bunter ausmalen, weil man weiß, okay, den Weg, den ich gegangen bin, der hat genau nur den Spielraum geboten. Aber wenn man ehrlich ist, kann man sagen, okay, wenn man den anderen Weg gegangen wäre, dann wäre ja den Weg, den man nicht gegangen ist,
genau,
so optionell offen und dann hätte der natürlich den größeren Reiz vielleicht geboten. Und
also das mit dem größeren Reiz kenne ich so bei mir nicht, aber ich nehme wahr, dass wenn es so Sehnsüchte gibt, hat man immer den Wunsch, eigentlich die Sehnsucht auszuleben mit dem Erfahrungsschatz, den ich auf dem anderen Weg gegangen
natürlich.
Bin.
Das fände ich fände es auch gut, wenn jetzt einfach offenbar wird, dass meine Eltern reiche Milliardäre sind, die das nur geheim gehalten haben, um meinen Charakter nicht zu verderben. Fände ich die beste Option einfach. Ja. Könnte ich jetzt meine Schule gründen und all die Dinge machen, die ich wollte und müsste nicht sagen, ach, wenn ich doch bei Milliardären geboren worden wäre. Nee, ich hätte den Charakter, den ich heute hätte, geldlich ein bisschen vielleicht nicht so verdorben, das ist, ja, so sind wir Menschen. Dann ist ja ein Arbeitsgebiet, Papua-Neuguinea, Partnerschaftsgruppe, ist ja was dir nahe liegt sozusagen.
Ja, das ist schon so ein Herzensanliegen und das ist jetzt einfach auch schwer, gerade in der Pandemiezeit gewesen, dass es nie zu den Treffen kommen konnte. Aber das liegt mir auf dem Herzen, dass dieser Kontakt weiter besteht und dass es so eine wertvolle Erfahrung sein kann für alle, die daran teilnehmen und so einen Weitblick bekommen.
Für alle, die nicht genau wissen, Papua-Neuguinea, man fliegt genau in die andere Richtung von, wenn man nach New Mexico will, andere Richtung nehmen sozusagen und dann fast einmal um die Welt, also die Hälfte
vor,
um die Welt.
Kurz vor Australien sozusagen, oben drüber.
Genau. Und wir haben seit über 10 Jahren eine Partnerschaft mit dem Kirchenbezirk Leh und das liegt in deinem,
gehört
in deiner Aufgabengebiet.
Genau, da gehört mit dazu.
Wenn du bist Sozialpädagogin, sozialdiakonische Jugendarbeit, ich vermute, einer der häufigsten Sätze, die dir gesagt wird in der Anfangszeit, du schüttelst jetzt, das ist so schön, wenn man sich sieht, weil man körpersprachlich schon weiß, was jetzt als Reaktion kommt, ist, was bedeutet, SOJA ist die Abkürzung, was bedeutet denn eigentlich SOJA oder sozialdiakonische Jugendarbeit? Hast du ein Konzept entwickelt, wie man mit der Frage umgeht?
Also es beschäftigt mich auch immer noch und ich bin noch nie komplett fertig damit, darüber nachzudenken, was es bedeutet. Aber für mich, ich habe so das jetzt für mich so definiert, dass es einfach ich bin Sozialpädagogin für die Jugendlichen im Kirchenbezirk und zwar für alle Jugendlichen, egal mit welchem Background, mit welchem Hintergrund, ob es der christliche Hintergrund ist oder nie, um da halt Angebote zu schaffen und zu gucken, was verbindet, wo kann man Brücken bauen. Das ist für mich die Sozialdiakonie. Und das Interessante ist, also es hat halt auch wirklich was schon ein bisschen mit meiner Vergangenheit zu tun. Damals habe ich so diese, habe ich Vorträge von Missionaren gehört oder Krankenschwestern, die auf Missionsstationen in Afrika gearbeitet haben als Ärzte und Krankenschwestern. Ich habe das bewundert. Ich bin gerne zu solchen Vorträgen gegangen und fand das faszinierend. Und ich bin so dankbar, dass ich das jetzt verbinden kann, dieses soziale Engagement in einem kirchlichen oder halt mit dem christlichen Background.
Ja, manchmal muss man auch nicht ins Ausland gehen.
Um Dinge. Und das hat sich da so ein bisschen schon erfüllt.
Also stimmt. Natürlich hilft es dem Ausland. Aber es ist auch die Schwierigkeit. Das ist auch ein bisschen, hat auch, das ist auch spannend in der Arbeit mit Kirchenbezirk Leh oder Papua-Neuguinea oder sowas. Hat es natürlich es hilft, wenn ich komme, also jetzt ich als Falk, also es würde niemand helfen, wenn ich komme als Falk ins Ausland. Aber dieser Gedanke schon, ich als Westeuropäer gehe woanders hin, wir können genauso hier, also dort, wo wir wirken, wirken wir halt. Oder? Das finde ich schon spannend. Mir geht es die ganze Zeit nicht die Assoziation aus dem Kopf, dass du Straßenkindererfahrung hast und hier mit Simon und mir zusammen im Team, aber nein, diese wilden Straßenkinder, mein stereotyper Bild ist immer noch in Amerika, in New Mexico, und das sind dann die wilden Jungs dort, die da
ja, die
jetzt hat's das jemand verstanden, jetzt lacht er.
Die sich ihre Piercings selber stechen, genau.
Das würde genau auf mich nicht zutreffen, aber dieses nein, das Bild hatte ich jetzt die ganze Zeit und im Kopf, aber war so abstrakt, dass das
jemand also nicht merke, verstanden hat. Das, was du erzählt hast, dass in deiner Jugendzeit so Missionare gehört, die in Afrika waren, das habe ich in meinem christlichen Werdegang auch erlebt, aber den Schluss, den ich daraus, der bei mir entstanden ist, ist ein ganz anderer gewesen. Mhm. Ich hatte immer Angst, oh Scheiße, wenn ich mein Leben tatsächlich sage, Gott darf da bestimmen, wo es lang geht, dann schickt er mich nach Afrika. Und ich will doch nicht nach Afrika. Das war immer so ein Punkt, der hat bei mir gehemmt. Ich hatte schon immer Freude, dort zu sein, wo ich gerade bin und mit Menschen zu arbeiten. Aber so unterschiedlich sind Wege. Und das finde ich umso spannender, da mit dir in einem Team zu arbeiten, weil wir da ganz unterschiedliche Sichten, auch biografische Erfahrungen haben. Mhm.
Das ist die spannende Frage. Woher hast du gewusst, dass das dein Weg ist?
Das habe ich ja nie gewusst, dass das mein Weg ist. Ich dachte ja, ich lande irgendwann mal im Ausland. Ich dachte ja nie, dass ich jetzt hier ankomme. Nicht aber einfach. Es fühlt sich jetzt richtig an. Also ich fühle mich angekommen und es geht immer weiter. Also es ist, man kann ja nie wissen, ob das...
Wie, ne? Ja, aber ich meine jetzt noch mal vorher, also als Schulabschlüsselerin.
Naja, bei mir war es natürlich noch so, meine Mutter und meine Eltern, die wollten sehr gerne eigentlich, dass ich Krankenschwester wäre. Und in mir war so ein kleines bisschen die Rebellin, die gesagt hat, nee, ich wäre auf keinen Fall Krankenschwester oder mache irgendwas Medizinisches. Und deshalb ist es auch ein bisschen so.
Ach so, okay. Und, aber das, dann hast du das gehört, da gibt es die Organisation und hast du dich da beworben. Hast du da einen Prozess gehabt, wo du geschaut hast, ist es das jetzt oder ist es nicht? Oder hast du das gesehen und hast gesagt,
also ich habe das gesehen, gedacht, das will ich unbedingt machen und dann war es einfach ein Weg, dass meine Familie davon zu überzeugen, dass es wirklich eine gute Idee ist.
Was sind Sätze, die man sagt, um Familien zu überzeugen, dass es eine gute Idee ist? Ich bin ein Jahr im Ausland.
Nee, ich also
glaube ich ja nicht bei
Eltern. Ich muss sagen, bei meinen Eltern, dass ich musste die nie überzeugen.
Warst du im Jahr im Ausland?
Nee. Ja, im Zivi. Nee, aber die Überzeugung, dass ich glaube nicht, dass meine Eltern eine Erwartung hatten, was ich werde. Bei mir war nicht das Problem die Erwartung, die ich hatte, sondern meine Eltern hatten, glaube ich, eher ein Problem, dass ich lange nicht wusste, was es wird. Und meine Mutter gesagt hat, oh, Hauptsache er entscheidet sich überhaupt, dass er irgendwas macht.
Gut, bei euch sind drei Kinder, drei verschiedene Wege.
Ja.
So, bei dir, deine Eltern, wie hast du es geschafft, sie zu überzeugen?
Das waren einfach viele, viele Diskussionen und dann habe ich alles nochmal vorgerechnet und die Finanzen und gesagt, das möchte ich wirklich unbedingt und dann hat es geklappt.
Okay.
So aber das zeigt ja auch, dass du zu deinen Eltern eine gute Beziehung hast, dass ihr auch darüber diskutieren könnt.
Wir haben viel diskutiert, genau.
Und dieses du bist im Ausland über dem großen Teich. Ist ein Aspekt gewesen?
Ein Pro-Aspekt?
Das ist für deine Eltern. Ich stelle mir das gerade für mich so vor. Ich hänge gerade an dem Punkt, so dass eins meiner Kinder ins Ausland geht.
Ich finde das gut.
Was nicht Brandenburg oder so ist, sondern richtig ins echte Ausland. Na, ich finde das auch gut.
Ja, es ist ja alles organisiert über diese Organisation.
Ich glaube, als Eltern hast du automatisch noch so eine Hemmnis, ich rede mal von mir, ich könnte mir vorstellen, ich hätte so eine Hemmnis, die Kinder gehen zu lassen, weil wenn sie in meiner Nähe sind, könnte ich ja noch so ein Beschützer gehen mäßig, könnte ich ja noch zur Not nochmal mithelfen. Und es haben die Kinder in aller Regel nicht nötig. Es ist so eine Elternmacke, aber
selbstständig sein, ja, das stimmt. Naja, werde ich schon noch schaffen, bis die Kinder woanders hingehen. Wir sind zeitlich, ich habe vorhin schon, als du mir so über, der Simon hat gerade sich so über den Tisch gebeugt.
Nein,
ich habe heute gedacht, ich habe heute gerade Simon nicht das Gerät vor sich, sondern ich sehe, wie die Zeit ist und dann.
Nee, ich habe nur nach deinem Pegelausschlag geguckt, weil dein Mikro unter das Kinn gewandert war. Ja,
da muss ich dazu sagen, der Pegelausschlag ist hier grundlegend schlecht. Aber ich weiß nicht, woran das liegt.
Ja, das kann man ja
im
noch
schlimmsten Fall
hochziehen.
Werdet ihr das hier nie hören, weil wir
nichts
das aufnehmen. Neu aufnehmen. Wo geht die Reise? Ach, hier, so. Wir haben ja einen übelsten Ablaufplan vor uns liegen, den der Simon, als ich gesagt habe, hast du nochmal durchgelesen, er gesagt hat, den habe ich geschrieben. Gäste bei uns bringen einen Bibeltext mit oder eine Bibelstelle. Das ist natürlich, das verwebt sich dann irgendwie miteinander. Jetzt wollte ich schon verabschieden, ist aber totaler Quatsch, weil ich schon dreimal dran gedacht habe. Welchen Text hast du mitgebracht?
Ich habe einen Bibelvers mitgebracht, der mir seit Ostern ja wichtig geworden ist, weil ich da mich ein bisschen damit beschäftigt habe, und den sagt Maria von Magdala, nachdem sie Jesus gesucht hat, als er auferstanden ist, in Johannes 20, Vers 18, und er ist ganz kurz, und sie sagt einfach nur: Ich habe den Herrn gesehen. Und darin geht es, also das bewegt mich halt, wo man Jesus sehen kann, auch in seinem Alltag, oder wo man Gott sehen kann, genau. Und dass es ja für jeden unterschiedlich ist, dass es bei jedem was anders sein kann. Und natürlich habe ich mir auch da ein bisschen Gedanken gemacht und gedacht, naja, ich sehe auch Jesus, oder ich kann es vielleicht erkennen schon, wenn ich anderen Menschen helfe oder sie begleite und Gutes tun kann. Und dass es aber auch so ein Geschenk ist, dass er sie sieht und sie nie erst noch irgendwelche Sachen machen muss, dass sie gesehen wird, sondern Jesus sieht sie einfach an und wird gesehen, und das ist auch so ein schönes Geschenk.
Ich finde bei dem Text sehr spannend im Johannesevangelium, weil Maria Magdalena zu der damaligen Zeit, wo das geschrieben wurde, als erste Person am Grab ist und als Frau, die ja damals im Grunde keine Rechte hatte, die nicht als Zeugin auftreten durfte oder wie auch immer, dass die in Johannes, in dem Evangelium, als erste da ist und als erste dem aufgestandenen oder auferstandenen Jesus begegnet, oder Jesus ihr begegnet eher. Sie sucht und er ist nie da, und dann spricht Jesus sie an. Und sie damit auch zur Ersten wird mit dieser Aussage hier: Ich habe den Herrn gesehen, die davon redet, die Jesus bezeugt. Also eine Frau, die eigentlich keine Zeugin da sein darf, wird zur ersten Zeugin, zum ersten Zeugen von dieser Auferstehungsgeschichte.
Ja, also sie hat sozusagen von Jesus, es wurde von ihm gelehrt oder hat ihm vielleicht zugehört, und sie kann jetzt selber in die Welt gehen und das erzählen, was sie erlebt hat, was sie gesehen hat. Also dass sie auch Lehrerin sein kann. Sie sagte, glaube ich, noch Rabbi oder so, Rabuni?
Genau, Rabuni sagt sie.
Rabuni, mein Lehrer. Und sie kann jetzt selber Lehrerin sein, auch für andere. Also ich finde das einfach beeindruckend.
Also auch die Befähigung, die da drin steckt, dass es nicht, dass wir nicht die ewig Lernenden bleiben, wobei Jesus an anderer Stelle sagt, ihr werdet keinen anderen Lehrer haben als mich, aber dass bei Jesus dort immer auch schon die Befähigung drin steckt. Du, so wie du bist, kannst es was. Ich traue dir was zu. Und jetzt los geht's. Das ist ein herrliches Menschenbild, was da drin steckt, was Jesus verkörpert.
Und sie hat ihn halt auch nie gleich erkannt. Und das ist es vielleicht auch, was manchmal so in unserem Leben ist, dass man es ja nie gleich merkt, wer Jesus ist. Das ist der Gärtner. Genau.
Das hätte ich jetzt auch gewusst.
Ja. Und das ist, denke ich, auch noch so ein schönes Bild. Manchmal denkt man, das könnte eine Gottesbegegnung oder sowas sein. Und dann ist es vielleicht doch nie. Und gerade dort, wo man es nie denkt, da kann man so eine Erfahrung machen. man Gott spürt.
Möglicherweise gerade dort, weil man sich dann nie anstrengt, irgendwas zu machen, sondern einfach so ist, wie man ist. Hm. Ich glaube, in dem Moment, wo man unverkrampft ist oder sich nicht irgendwie darstellen will oder einfach so ist, wie man ist, ich glaube, dort macht man die meisten schönen Erfahrungen.
Ja, und das von einer Frau in der Bibel, wie du schon gesagt hast, die nie viel, also nie, also die alleinstehend wahrscheinlich war, wo man nie, die nie über den Namen ihres Mannes definiert wurde, sondern über ihre Herkunft.
Ja.
Ich finde es spannend, dass quasi, also das ist ja eine andere Motivation. Wie lautet der Vers nochmal genau?
Ich habe den Herrn gesehen.
Ich habe den Herrn gesehen und losgeht. Mhm. Und dann sozusagen tätig wird oder anderen etwas tut, ist ja ein ganz anderes, als loszugehen, um den Herrn zu sehen. Also sie ist ja nicht, das, was du beschrieben hast, ist ja nicht der Suchkomplex oder der, ich muss jetzt vielen Menschen helfen, um den Herrn zu sehen. Das habe ich jetzt nicht. Das habe ich nicht gehört. Aber das ist ja was in sozialen Berufen manchmal, oder gerade in christlich-sozialen Berufen manchmal ja vorgeworfen wird. Aber
so dieser Helferkomplex.
Naja, aber das ist ja nicht unberechtigt. Also Stereotype entstehen ja nicht, weil irgendjemand, sondern Stereotype entstehen ja auch, weil irgendwas daran. Eine Grundlage ist, auf der ein Stereotyp entstehen kann. Und das ist ja, es ist ja schwierig. Ich habe, als du das vorgelesen hast, habe ich gesagt, das könnte ich auch sagen oder das sage ich auch durchaus oft, diesen Bibelvers. Ich habe den Herrn gesehen oder ich habe den Herrn geschaut. Das ist was. Und beschreibe damit oder will damit aber etwas ausdrücken, was ich nicht beschreiben kann. Also ich kann nicht mal sagen, wie, sondern das ist so eine Beschreibung für, ich habe etwas geschenkt bekommen als Glauben, was ich nicht fassen kann. Ich habe den Herrn geschaut und ich kann nicht von ihm lassen. Mhm. Und das ist ja ein Geschenk und dann kann ich das nicht beschreiben. Wenn man aber losgeht und sagt, ich habe eine Sehnsucht, und ich will gern den Herrn schauen, das ist kompliziert. Also das finde ich, ist in den sozialen Berufen tatsächlich ein spannendes Thema. Warum tue ich etwas? Was motiviert mich? Und da finde ich das ein ganz schön, wie du das beschrieben hast, wie du das gesagt hast, finde ich das was ganz Schönes zu sagen. Ich habe den Herrn gesehen, deswegen mache ich das. Und dann begegne ich ihm ja auch wieder. Also das ist ja nichts, was ich einmal gesehen und dann ist die Payback-Karte voll und dann kann man das abarbeiten.
Ja, dass es nicht nur Sehen ist, sondern vielleicht schon so auch sowas erkennen, sowas wissen.
Und es bleibt, diese Geschichte bleibt ein ganz intimer Akt. Es ist eine Geschichte erstmal zwischen Maria Magdalena und Jesus. Und die macht das nicht, um sich darzustellen oder daraus ihren Wert zu definieren, weil ich zum Grab gegangen habe und ihm nochmal nahe sein wollte, deswegen werde ich dafür belohnt. Das hat hier nicht mit einer Belohnung oder Bestrafung oder wie auch immer, sondern es ist einfach Beziehung, intime Beziehung. Und das ist schön.
Na, interessanterweise hat sich aus den Erstkontakten auch keine Ämter entwickelt. Also es sind ja mehrere Leute, die wer hat die Frauen haben auf jeden Fall, es gibt ja auch, glaube ich, noch einen anderen, wo mehrere Frauen losziehen und ihnen Dings.
Genau. Und es war ja niemand weiter dort am Grab, ne? Sie war, also was du sagst, dieser Beziehungsaspekt, das denke ich, na, sie hat getrauert, sie hat geweint und ist nochmal hingegangen. Also er hatte eine Beziehung auch, denke ich.
Und was ich auch meine, sie ist nicht zurückgekommen und hat gesagt, daraus leitet sich jetzt ein Amt ab und eine Privilegierung, dass ich die Erste war oder dass ich das getan habe, sondern sie verschwindet. Theoretisch, also sie verschwindet schlichtweg in den Geschichten, in der Kirchengeschichte. Andere leiten aus Erkenntnissen oder Begegnungen oder Tätigkeiten dann Ämter ab.
Oder sagen, Autoritäten.
Oder Autoritäten. Wir sind die Apostel, wir sind die... Hast du da einen Timer laufen?
Natürlich.
Natürlich.
Könntest du deinen Gedanken einfach zu Ende bringen?
Nö, der braucht wirklich noch ein bisschen viel Zeit, dass er reif wird. Meine Gedanken sind wie guter Wein. Wenn ihr ihn so zeitig verstehen wollt, dann wird's sein wie Essig. Das möchte ich auch sagen. Wenn Leute sagen, den Falk verstehe ich nicht und das kann ja nicht sein, was redet der wird, meine Gedanken sind wie Wein. Die müssen gären im Kopf und da muss man sich ein bisschen Gedanken drüber machen. Ansonsten ist es wie Essig. So. Und da hilft ein Timer gar nicht. Das möchte ich sagen an dieser Stelle.
Wenn es dir hilft... Ich habe nicht den Timer aktiviert, der irgendwann zu Ende ist, sondern ich habe die Stoppuhr aktiviert, die Open-End ist. Also Falk.
Das hilft mir total. Nee. Das ist ja auch gut.
Wir haben ja auch unterschiedliche Begabungen.
Ist ja auch Demut. Kann ich auch Demut lernen, dass die Leute sagen, okay, war jetzt auch nach 50 Minuten genug. Ich habe den Gedanken fast vergessen. Nee, aber dieses Ämter ableiten oder das aus Begegnungen oder Dinge, die ich erlebe, etwas, eine Privilegierung herauszuarbeiten, ist, finde ich auch schön, dass das hier nicht ist. Und das ist ja auch das Schöne, mit dir zusammenzuarbeiten, dass in dem, was du tust, es tust und nicht da mit dem, also du kommst halt mit dem Lächeln in den Raum und nicht mit dem Habitus.
Seht. Ich bin die sozialdiakonische Jugendmitarbeiterin.
Und das bedeutet etwas für euch und für alle anderen. Wir haben mit dir auch gar nicht vor. Aber das ist ja auch das, was ich an dir wahrnehme. Oder wenn du sagst, wie trägt das sich in deinem Dienst aus, ist die Tatsache, dass du gut bist und gut tust, wenn du im Team arbeitest. Also das empfinde ich so. Es würde mir schwer fallen, wenn rauskommen würde, dass du eine große Intrige gesponnen hast und da irgendwas Krasses gelaufen ist. Also ich glaube, du bräuchtest viel Kraft, Vorbereitung und Anstrengung, um destruktiv zu wirken. Das tut man manchmal einfach aufgrund, weil man ist, wie man ist, oder Dinge quer liegen. Aber das finde ich schon in deiner Arbeit, dass dieses, das tut gut, wenn du tätig bist, weil man vertrauen kann. Also das wäre meine Antwort auf die Frage, die der Simon dir gestellt hat.
Na, die Frage ist halt, ob man immer im Dienst am anderen, dieses anderen Dienen, dass das gleichzusetzen ist mit ich sehe Jesus oder ich habe den Herrn gesehen. Das ist ja die Frage. Aber wenn man davon ausgeht, dass die Tat auch für sich spricht und dass das der Dienst ist, dann stimmt das ja so. Dann ist es so. Dann hat man ein Stück von Gott gesehen, wenn man dient.
In dem Bibeltext, ich habe den Herrn gesehen, steckt die Aussage drin, dass sie das den anderen ja weitererzählt. Es geht also weiter. Wie geht's bei dir weiter? Wo siehst du eine Perspektive, was zukünftig kommen wird?
Also das ist auch ein bisschen eine schwierige Frage. Also ich sehe die Perspektive jetzt erstmal hier. Also dass ich hier den Dienst tue im Kirchenbezirk und gucke, was sich einfach auch entwickelt, was die Bedarfe sind, wo junge Menschen sagen, das bräuchte man noch, das wäre noch eine gute Idee, um das dann zu verwirklichen. Aber auch zu gucken, was sich gerade auch oft tut an Projekten einfach. Wie ich schon gesagt habe, wo einfach der Bedarf ist. Das sehe ich, das ist gerade die Perspektive. Und die gucke ich so, wie sie halt so weit, wie sie geht. Also ich sehe jetzt keine Perspektive für 20 Jahre oder so, das kann ich jetzt noch nie sagen.
Auslandsreisen mal.
Ja, das ist vielleicht für, wenn ich, weiß ich nicht, Ende 50 bin.
Achso, okay. Die Kinder dann besuchen, die im Ausland sind. Genau. Jeweils immer, wenn die Auslandsjahre machen, besucht man die immer und sagt, kleine Information, ich habe mir länger freigenommen. Ich wohne da drüben. Haus gegenüber, aber lass dich nicht irritieren. Leb ganz normal, als wenn ich nicht da wäre. Nein, Quatsch. Das ist spannend. Es ist ja eigentlich auch total spannend, weil wir, wo du angefangen hast zu arbeiten, haben wir 2 Monate Zeit gehabt und dann sind wir ins Homeoffice gegangen und haben unglaublich viel zusammengearbeitet, so dass ich tatsächlich gar nicht das Gefühl habe, eines Defizites. Also mir geht es so, ich glaube, wir haben das auch schon mal besprochen und haben das auch im Team so wahrgenommen, dass es gar nicht so das Gefühl ist zu sagen, ach, wir wären doch jetzt ein viel besseres Team, wenn Corona nicht gewesen wäre. Und wir, ganz spannend, werden wir ja sehen, vielleicht haben wir irgendwann nochmal jemanden, der auch im Team noch neu dazugekommen ist im Podcast. Laberfeuer. Soweit die Anja heute. Auch eine kleine Vorbereitung auf unseren Podcast-Projekt, was wir haben, Weltgedanken, mit Ehrenamtlichen zum Bundestagswahl 2021, die dieses Jahr stattfindet, wird es Moderatorenteams geben, paritätische Moderatorenteams, die zusammen unterwegs sind. Das heißt, Ehrenamtliche und wir beiden als die Hauptamtlichen, die Anja und ich. Das ist auch ein Grund, weswegen wir gesagt haben, wir starten jetzt mit Laberfeuer wieder durch, um mal Podcast-Erfahrung zu sammeln und zu sagen, war gut oder
war
nicht.
Gut.
War gut. Ja, war gut oder nein.
Als hättest du jetzt eine andere Möglichkeit gehabt, doch, in diesem Podcast zu sagen, war gut, oder?
Naja, ich hoffe, dass ihr das hört. Wenn ihr das jetzt noch hört, dann hat die neue Technik funktioniert, weil wir haben mit der neuen Technik aufgenommen, mit der die Jugendlichen dann in einem kleinen Koffer losziehen können und aufnehmen können. Wenn ihr das nicht hört, was ihr ja dann nie rausfinden werdet, hat nicht funktioniert. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag, wo immer ihr seid. Bleibt behütet bis zum nächsten Laberfeuer, was hoffentlich bald ist. Wir haben viel Holz.
Liebe Anja, vielen Dank, dass du dich drauf eingelassen hast.
Danke, dass ich dabei sein durfte. I'm